Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Asaf Se'evi.
Wow, was für eine Ehre. Ich darf zusammen mit euch die erste Episode dieser neuen Spezialreihe eröffnen, Jesus der Jude. Und das neben drei echten Riesen, jeder auf seinem Gebiet, Guido Baltes, Tobias Krämer und Detlef Kühlein. Ich fühle mich wie ein Hobbysänger, der zusammen mit Superstars auf der Bühne auftreten darf. Aber uns eint hier ein total spannendes Thema, bei dem wir alle vier wohl Beiträge leisten können, die wahrscheinlich jede und jeden von euch bereichern würden. Mit Schriften über Jesus aus den letzten 2000 Jahren könnten wir bestimmt mehr als eine ganze Bibliothek füllen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Stand der Kenntnisse, der christlich-jüdische Dialog und die persönlichen Perspektiven von uns vier Sprechern dieser Spezialreihe doch einiges erneuern könnten. Und warum sollen wir erneuern? Für ein besseres Verständnis. Glauben kannst du selbst. Zum Verstehen braucht man doch meistens Hilfe. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der auch Pastor war. Er sagte mir mal: Weißt du, Asaf, ich verschreibe seit Jahren Menschen das Medikament Jesus. Aber wenn ich mit dir spreche, verstehe ich zum ersten Mal die genauen Wirkstoffe. Das hat mich lange beschäftigt. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine geheime Erkenntnis über Jesus habe. Aber ich sehe, dass Menschen ohne eine jüdische Sozialisation einiges nicht sehen, weil ihnen der Kontext fehlt. Und ohne Kontext kannst du nur Ausschnitte sehen, nicht das gesamte Bild. Gelegentlich hast du auch keine Möglichkeit, die gesamte Tiefe zu sehen. Und hier kommt es manchmal schon auf Tiefe an. Vielleicht können wir das mit dem Unterschied vergleichen zwischen Schwimmen und Tauchen im Meer. Die Geschichte hat für Abstand zwischen Juden und Christen gesorgt. Die meisten Juden verbinden Jesus eher mit dem Bild eines Unruhestifters. Und viele Christen wollen wenig über seine jüdische Identität wissen. Selbst in Denominationen ohne judenfeindliche Gefühle, und die gibt es sehr wohl, ist das Wissen häufig eher dünn. Es fehlen Kenntnisse. Auszüge aus der Mishnah zum Beispiel oder aus dem Talmud. Und mach dir keine Sorgen, wenn du noch nicht genau weißt, was es ist. Als Kontext für neutestamentliche Inhalte im Gottesdienst, das kann man eher wenig erwarten, wenn theologische Ausbildungen diese rabbinisch-jüdische Welt kaum streifen. Ich bin schon etwas länger auf diesem Feld unterwegs, auf Reisen mit meinen Gruppen durch Israel und andere Länder der Bibel, auf Vorträgen, in Podcasts, und mir wurde schon mal vorgeworfen, ich wolle Jesus auf einen frommen Juden reduzieren. Unsinn. Ich will ihn nur verstehen. Und zwar so gut es geht. Jesus war nun einmal kein weiser Chinese und kein geheimnisvoller Indianer, kein tüchtiger Schwede, sondern ein frommer Jude in Judäa des Zweiten Tempels. Macht ihn das kleiner? Ganz sicher nicht. Wenn wir über den jüdischen Kontext Jesu sprechen, dann meinen wir nicht nur etwas Persönliches, Biografisches von ihm. Das ist sicher spannend, um ihn auf Augenhöhe vielleicht realistisch vorzustellen, aber es geht eigentlich um die Einbettung von Diskussionen, die wichtige Teile des Neuen Testamentes, hauptsächlich der Evangelien, füllen, im richtigen Zusammenhang zu bringen. Ich werde etwas konkreter. Wenn Jesus nach etwas gefragt wird, auf der Straße, durch andere Rabbiner vielleicht oder Stellvertreter, dann handelt sich das um Diskussionen, die schon sowieso die Öffentlichkeit beschäftigt haben. Und manchmal initiiert Jesus solche Diskussionen selbst. Damit können wir seine Aussagen eigentlich gar nicht aus dem Zusammenhang reißen und wir brauchen diesen Zusammenhang für das Verständnis eben. Vielleicht fragt ihr euch schon seit einigen Sätzen, ja, wo findet man diesen Kontext? So würde es mir jedenfalls gehen, denke ich. Ja, ein Teil kann man in der gelebten jüdischen Kultur finden. Ich erlaube mir jetzt, mich als stellvertretender Jude zu nennen für diesen Zweck, und das werde ich im Laufe dieser Reihe einige Male so aus der persönlichen Erfahrung bringen. Aber, denken sich bestimmt die Skeptiker, und zu Recht, es gibt doch einen Unterschied. Das heutige Judentum ist nicht das Judentum von vor 2000 Jahren. Richtig, es gibt Unterschiede. Ganz auffällig, es sind 2000 Jahre vergangen. Und ebenfalls auffällig, es gibt heute keinen Tempel, schon etwas länger. Das Judentum von der Zeit Jesu hat sich verändert. Es hat seinen Schwerpunkt verlagert. Die Tempelpraxis ist nicht mehr möglich. Und einer der zentralen Schwerpunkte wurde die Auslegung. Vielleicht ist das aber unser Glück, denn diese Auslegung wurde verschriftlicht. Und in diesen schriftlichen Quellen sehen wir eben den Kontext. Es gibt viele Quellen, es gibt ganze Bücherregale, rabbinische Literatur. Lasst uns mal hier einen kleinen Überblick über die zwei wichtigsten Quellen verschaffen, aber natürlich gibt es noch mehr. Rund um das Jahr 200 wurde in der Bezirkshauptstadt Galiläas, nicht so weit von Nazareth, die Stadt hieß Sepphoris oder Zippori auf Hebräisch, eine bislang mündliche Überlieferung verschriftlicht. Berg heißt Mishnah und es besteht aus 6 Ordnungen. Das sind Lebensbereiche. Die Ordnungen sind nochmal unterteilt in Traktate, insgesamt 63. Es enthält Namen von Menschen, die zum Teil aus der Großelterngeneration Jesu waren und einige lebten wirklich bis kurz vor der Verschriftlichung oder sogar währenddessen. Ich würde sagen, die Mishnah ist in ihrem Kern schon eine Sammlung von Auslegungen der Gesetze, aber es ist viel mehr. Es besteht aus Kommentaren und aus Diskussionen der Rabbiner. Viele Vorschriften, ja, aber auch viele Geschichten, Beispiele und Zitate aus der Bibel und aus anderen Lehrtexten. Die Mishnah wurde weiterhin ausgelegt. So, rund um 400 nach Christus wurde ein neues Werk abgeschlossen, das war in Tiberias am See Genezareth, und parallel dazu, rund 100 Jahre später, wurde ein Parallelwerk abgeschlossen in Babylonien, wo der zweite jüdische Schwerpunkt gewesen ist. Im Grunde genommen nahm man Bausteine aus der Mishnah und hat sie ausgeschmückt mit weiteren Auslegungen, die halt in diesen vergangenen Jahrhunderten noch dazukamen. Dieses Werk oder das Doppelwerk nennt man Talmud. Schon alleine aus diesen beiden Werken, Mishnah und Talmud, könnten wir wahrscheinlich fast alle Aussagen Jesu aus den Evangelien mit Parallelstellen erstellen. Heißt das, dass man jetzt schnell die Mishnah und den Talmud kaufen und studieren sollte? Nein. Erstmal bräuchtet ihr recht viel Platz dafür, es sind mehrere Regale. Zweitens würdet ihr sehr wahrscheinlich schnell verloren gehen. Es ist so, dass die Rabbiner der Antike keinen Widerspruch darin gesehen haben, sich philosophisch über Gott und die Welt zu unterhalten und dann anschließend nahtlos über den Schimmel im Käse. Als ersten Schritt rate ich dazu, diese Spezialreihe zu hören, von Anfang bis Ende. Wir lotsen euch schon durch. Wir fangen am Anfang an. bei der Geburt. Oder besser etwas vorher, als der Engel Gabriel zu Maria sagte, wie sie ihren Sohn nennen sollte. Jeschua. Das war Jesu Name im Ausweis sozusagen. Aber gerufen wurde er Jeschu. Ich erkläre. Im Talmud finden wir eine Stelle, in der begründet wird, warum die Leute aus dem heutigen Gebiet von Nordisrael öffentlich aus der Tora nicht vorlesen sollten. Sie haben Kehlenlaute, die es im Hebräischen gibt, weggelassen. Jeschua, der Name, hat so ein Kehlenlaut am Wortende und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Jünger, die Familie und auch Jesus selbst sich Jeschu nannten. Wie kommt es, dass in vielen Sprachen aus Jeschu Jesus wurde? Ja, daran sind endlich andere schuld, nicht die Juden, sondern die Griechen. Im Griechischen gibt es kein SCH, es wird alles zu einem allgemeinen S und daher von Jeschu zu Jesu. Woher das zweite S am Namensende? Das braucht die griechische Grammatik. Der Name selbst, Jeschua, ist eine Abwandlung, eine Variante vom biblischen Namen Jehoshua, was ihr als Josua kennt. Zur Zeit Jesu war sein Name modisch. Es war verbreitet. Ich habe in der Mishnah und im Talmud selbst über 40 Mal aufgezählt. So oft kommt der Name vor, das ist im Vergleich zu vielen anderen Namen echt häufig. Und der Grund ist, man hat in der Zeit die erste Reihe gemieden. Also jemand Mose oder Abraham oder Isaak zu nennen, das galt als verpönt, aber aus der zweiten Reihe der Bibel, wie Josua und dann Varianten davon, das war üblich. Der Wortstamm des Namens bedeutet Erlösung. Wer detailorientiert liest, hat vielleicht schon selbst gemerkt, dass Jesus offiziell seinen Namen an seiner Beschneidung bekommen hat, also am 8. Lebenstag. Dieser jüdische Brauch wird bis heute als eine Selbstverständlichkeit gepflegt. Und der Unterschied zu anderen Kulturen ist mir bei der Geburt unseres ersten Sohnes so richtig aufgefallen. Der Junge war da, wir haben es mitgeteilt, die Geburt war in Jerusalem und die gesamte nichtjüdische Verwandtschaft, durch die Seite meiner Frau, hat gefragt, ja und wie heißt denn der Junge? Sofort. Meine Verwandtschaft hat nur gratuliert. Es ist klar, man fragt nicht, wie der Junge heißt, vor der Beschneidung. Das Neue Testament berichtet nicht über den Ort der Beschneidung. Das macht man normalerweise zu Hause oder in der Synagoge. Es war bei der Familie sehr wahrscheinlich einfach in Bethlehem. Aber es berichtet sehr genau vom ersten Besuch Jesu im Tempel. Viele haben dann den 12-jährigen Jesus im Kopf, aber mit 12 ist Jesus schon mehrere Male im Tempel gewesen und der erste Besuch, da war er ungefähr ein Monat alt. Er wurde dargebracht in den Tempel, um ausgelöst zu werden als Erstgeborener. Das war ein Gebot und seine Eltern nahmen es ernst. Übrigens, man konnte die Auslösung auch zu Hause oder in der Synagoge feiern, aber die Eltern haben sich dazu entschieden, extra in den Tempel dafür zu gehen. Das zeigt uns, dass Jesus in einer frommen Familie aufgewachsen ist. Auch die Auslösung des Erstgeborenen feiert man heute unter traditionelleren Familien. Man sucht jemanden, der den Nachnamen Levi oder Cohen trägt oder Varianten davon. Das heißt, diese Leute stammen aus Leviten- und Priestergeschlechtern und sie halten das Baby auf dem Arm und geben es erst dann zurück, wenn sie genug Silberschmuck bekommen haben. Keine Sorgen, sie behalten den Schmuck nicht, es ist nur ein Spiel. Es kann gut sein, dass in den Jahren in Ägypten Jesus und seine Eltern nicht in den Tempel nach Jerusalem gezogen sind, obwohl sie es sollten. Das Risiko hätte zu groß sein können. Aber in den Jahren nach dem Umzug nach Galiläa, nach Nazareth, pilgerten sie wohl dreimal im Jahr. Das ist ein Gebot gewesen. Und jetzt kommt die berühmte Geschichte des 12-jährigen Jesus auf dem Tempelplatz, sitzend und diskutierend. So ein Phänomen eines außergewöhnlich begabten Schülers hat im Hebräischen einen extra Namen, Ilui. Es ist ein Schüler mit einem phänomenalen Gedächtnis, mit einer umwerfenden Zitier- und Argumentationsfähigkeit. Warum mit 12? Weil mit 13 man erst eingeweiht wird. Mit 13 wird ein jüdischer Junge gebotspflichtig. Das war mit höherer Sicherheit auch schon damals in diesem Alter. Wenn jemand vorher sich schon so gut auskennt und auf dem Niveau diskutieren kann, ist er ein Ilui, ein Überflieger.